D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Samstagabend, kurz nach 6. Es ist Hörsaalzeit. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich sag willkommen. Okay, wir fangen mal mit einer guten Nachricht an. Wir alle sind Gewinner. Alle Menschen ausnahmslos. Wir haben es nämlich geschafft, uns durchzusetzen. In einem Millionen Jahre dauernden evolutionären Wettstreit. Der Homo sapiens ist die einzig überlebende Art unserer Gattung, des Menschen. Ja, soweit so bekannt. Aber es gibt bei dieser Erfolgsgeschichte auch noch eine Menge Unklarheiten. Denn was wir über unsere eigene Art und über unsere ausgestorbenen Verwandten wissen, den Neandertaler etwa oder die Floresmenschen, das wissen wir nur von Fossilien. Und die sind gar nicht mal so auskunftsfreudig, wie man das vielleicht meinen möchte.
Diese Wissenschaft der Paläoanthropologie, also der frühen Menschen, hat natürlich den Nachteil, dass es eigentlich keine historischen Belege gibt. Ein Fossil ist stumm. Wenn wir ein Fossil finden, müssen wir es interpretieren. Letztendlich hat das auch gesellschaftliche Bedeutung, politische Bedeutung. Die biologisch modernen Menschen kommen aus Afrika. Noch vor 20 Jahren hätte jeder gesagt, das kommt alles aus Europa. Da sehen Sie, wie abhängig die Rekonstruktionen auch vom Weltbild sind. Es gibt in dieser Wissenschaft keine richtigen Antworten, es gibt aber auch keine falschen.
Aber wir können uns der Wahrheit annähern und das versuchen wir heute. Beziehungsweise Friedemann Schrenk macht das für uns. Schrenk ist Paläoanthropologe, untersucht also, ein bisschen verkürzt gesagt, wie sich unsere Art entwickelt hat, warum sie das so getan hat, wie sie es eben getan hat und wer mit uns wie verwandt war. Schrenk hat auch selbst schon mal eine Homo-Art entdeckt, beziehungsweise dessen Unterkiefer, und zwar den des Homo rudolfensis. Am Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt leitet er die Sektion Paläoanthropologie und er lehrt an der dortigen Johann Wolfgang Goethe-Uni. Die Daimler-und-Benz-Stiftung hat ihn im Juni 2015 nach Stuttgart eingeladen, um den Stand der Forschung zur Menschwerdung zu erklären. Was wissen wir also über die Geschichte der Menschheit, beziehungsweise was glauben wir zu wissen? Ursprünge, Umbrüche, Umwege. 6 Millionen Jahre Mensch, so heißt sein Vortrag, der nicht nur archäologisch und anthropologisch sehr spannend ist, sondern auch sehr politisch. Aus gutem Grund, wie wir gleich hören werden. Friedemann Schrenk.
Sie sehen mich jetzt hier sitzen zwischen Rekonstruktionen dieser ehemaligen Urmenschen, Vormenschen und Frühmenschen, die wir angefertigt haben. Woher wissen wir, wie die ausgesehen haben? Das ist zum Beispiel eine Frage, die vielleicht interessant ist. Was haben wir überhaupt zur Verfügung, um unsere Geschichte zu rekonstruieren? Wir haben nicht sehr viel, das muss ich sagen. Wir haben im Wesentlichen Knochen und Zähne. Ja? Und Sie wissen, Fossilien, wer mal Fossilien gefunden hat, das sind im Wesentlichen die Hartteile. Also Weichteile, Haare, Blutgefäße, Nerven, die fossilisieren ja nicht. Ja? Sprache fossilisiert auch nicht, Sozialverhalten fossilisiert nicht. Mit anderen Worten, wir haben eben nur Fragmente dieser ehemaligen Lebewesen, ja? Also Knochen und Zähne. Und wer mal ein Fossil gefunden hat, der weiß, ein Fossil ist stumm. Ja? Wenn Sie das finden, das sagt gar nichts. Da hängt auch kein Zettel dran, ich war das und das, ja? Sondern das ist einfach nur stumm. Ja? Das heißt, wenn wir ein Fossil finden, müssen wir es interpretieren. Und wenn wir interpretieren, können wir ja nur in unserem eigenen Weltbild interpretieren. Mit anderen Worten, diese Wissenschaft der Paläoanthropologie, also der frühen Menschen, hat natürlich, das muss man ganz klar sagen, hat natürlich den Nachteil, dass es eigentlich keine historischen Belege gibt im Sinne von Inschriften von Menschen oder so, die sagen, das war so und so, sondern eben nur die Belege selbst, die Fossilien, die sich nicht selbst interpretieren. Also ganz einfach, es gibt in dieser Wissenschaft keine richtigen Antworten, es gibt aber auch keine falschen. Also das, was ich Ihnen auch heute erzähle, kann nicht richtig sein. Ja? Es kann aber auch nicht falsch sein. Es kann nur eben entweder wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein im Sinne von einem Weltbild. Und unser heutiges wissenschaftliches Weltbild hat eben nun als Grundlage die Evolutionsbiologie. Und da werde ich auch das, was ich Ihnen erzähle, einpassen. Ja? Also wenn wir rekonstruieren, ja, und das sind ja Rekonstruktionen, die wir gemacht haben, dann, wie gesagt, dann wissen wir nicht, ob das wirklich so war, denn es war ja keiner dabei. Ja? Und wenn es um Menschen geht, ja, dann wird das noch eigentlich noch komplizierter, denn bei Menschen, da werden immer viele Leute sehr nervös. Was war denn da früher? Wie war das? Woher kommen wir? Das interessiert uns ja als Menschen. Ja? Also ich habe Kollegen, die arbeiten über fossile Schnecken. Da kann man entspannt darüber diskutieren. Beim Menschen, ja, da werden immer alle nervös. Und letztendlich hat das auch gesellschaftliche Bedeutung, politische Bedeutung. Es gibt auch religiöse Weltbilder, in denen das diskutiert wird. Ja? Und wenn wir in die Geschichte gehen, ist das sogar so umstritten, dass es eine, zum Beispiel am Anfang des Jahrhunderts eine ganz berühmte Fälschung gab von 1913. Und zwar hat man da Folgendes gemacht, hat man den Schädel genommen von einem Menschen, von einem Homo sapiens, den Unterkiefer von einem Affen. Die Zähne wurden so ein bisschen abgefeilt gegenseitig. Das Ganze wurde in eine Kiesgrube getan und dort wurde es dann gefunden. Ja, so. Also das ist interessant, denn erstens mal ist der Fundort England. Warum? Das heißt also, wenn wir in die Geschichte schauen, die ersten Funde kamen aus Deutschland, Neandertaler, ja, und die Wiege der Menschheit ist dann sehr weit abgewandert, und zwar nach Südostasien 1891. Und dann musste die Wiege der Menschheit unbedingt wieder nach Europa zurückgeholt werden, ja? Denn der Mensch musste in Europa entstanden sein. Ja, aber diesmal natürlich nicht nach Deutschland oder nach Frankreich oder so, sondern nach England. Ja? Das steckt hinter der Fälschung. Und außerdem war damals das Weltbild so, dass der Beginn der Menschheitsentwicklung das große Gehirn war. Und genau so wurde diese Fälschung gemacht, das große Gehirn. Ja? Und der Rest sollte affenförmig sein, das soll der Unterkiefer andeuten. Der Rest von dem Körper war ein affenförmiger Körper. Die Vorstellung war, das Gehirn begann sich zu vergrößern und dadurch haben diese Wesen angefangen zu denken und dadurch ist der Mensch entstanden. Das war die Vorstellung und genauso wurde die Fälschung gemacht. Und deswegen war es ein riesengroßer Schock, als dann einige Jahre später, nämlich 1925, ein Fossil gefunden wurde an einer völlig unerwarteten Stelle auf der Welt, nämlich im südlichen Afrika. Und zwar südlich der Kalahari. So, und da ist also nun erhalten ein Innenausguss eines Gehirns. Das ist kein fossiles Gehirn. Ja, ich habe ja gesagt, Gehirne fossilisieren nicht, sondern das ist der Innenausguss einer Gehirnkapsel. Ja, dann ein Gesichtsschädel, ein Unterkiefer. So, und der Finder von diesem Fossil, Raymond Dart, der Neuroanatom war in Johannesburg, dem ist sofort aufgefallen, dass dieses Wesen auf jeden Fall etwas hatte, was sehr ungewöhnlich war, nämlich einen dauernden aufrechten Gang. Woran kann man das am Schädel oder am Kopf sehen? Ja, man sieht das an der Ansatzstelle des Rückenmarks. Also wenn das Rückenmark da hinten sitzt, dann ist es ein Vierbeiner. Da ist es aber nicht, sondern der Ansatz des Rückenmarks ist unter dem Gehirn. Das heißt, es ist ein Zweibeiner. So, das hat er gesehen an dem Stück hier. Allerdings, wenn man jetzt die Fälschung vergleicht, das ist ja genau das Gegenteil. Also hier ist kombiniert ein großes Gehirn mit dem vierbeinigen Gang, ja? Und hier ist kombiniert ein kleines Gehirn mit dem aufrechten Gang. So, und bei diesem Fossil wurde zum ersten Mal klar, obwohl das dann jahrelang gedauert hat, bis das einigermaßen von der Wissenschaft akzeptiert wurde, denn das war ja das Weltbild. Ja? Und die Fälschung hat es ja zementiert, das wissenschaftliche Weltbild. Bis also akzeptiert war, dass es das kleine Gehirn war, kombiniert mit dem aufrechten Gang, was der Beginn der Menschheit, was der Beginn der Menschwerdung war. Es war also nicht das große Gehirn. Nicht das große Gehirn stand am Anfang der Entwicklung, sondern der aufrechte Gang. So, und seither gibt es, also seit 1925, gibt es nun also hunderte von Funde aus Afrika, die genau dasselbe sagen. Es gibt keinen einzigen Fund, der irgendwas anderes sagt, ja, dass das so ist. Also, dass am Beginn der Menschwerdung der aufrechte Gang steht. So, und nun kamen aus dem südlichen Afrika in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts weitere Funde. Also zum Beispiel dieser Schädel hier. Ich zeige Ihnen jetzt nicht alle, nur ein paar. Also dieser hier, der hat so ein rundes Schädeldach. Ja, wohingegen der hat so einen Knochenkamm da oben. Ich werde auf diese Unterschiede später kommen. Also dieser Schädel hieß mal Plesianthropus transvalensis. Ja, und da das ist ein bisschen kompliziert, also Transvalensis, Transval. Jedenfalls, weil das ein weiblicher Schädel ist, hat man das dann Mrs. Pless genannt, ja, diesen Schädel. Und kürzlich haben jetzt Kollegen eine Veröffentlichung gemacht, da haben sie gesagt, Mrs. Pless war ein Mann. Ich sage Ihnen ja, das Fossil bleibt immer dasselbe. Ja, die Interpretation kann sich ändern. Also wir nennen das Ding immer noch Mrs. Pless. Ja, und das sind alles so Einzelnamen hier stehen, sehen Sie, SK48, das ist so eine Katalognummer für dieses eine Fossil, ja. Aber da es ja bekanntlich mehr Hominiden-Forscher gibt als Funde, ja, kann man sich die eigentlich alle ganz gut merken. Ja? Also das ist so aus dem südlichen Afrika, dann aus dem östlichen Afrika die ersten Funde 1959, also aus der Olduvai-Schlucht am Südrand der Serengeti. Das war ein Fossil, das wurde von Mary Leakey und ihrem Team gefunden. Übrigens, als das gefunden wurde, war kurz vorher eine Kuhherde drüber getrampelt, ja, und da war das also in viele Einzelteile zerbrochen, musste wieder zusammengeklebt werden, ja. Ganz berühmter Fund. Mary Leakey war noch an einem anderen berühmten Fund beteiligt, nämlich an diesen Fußabdrücken. Das sehen die hier nochmal als Abguss. Das sind Fußabdrücke, die sind in vulkanischen Aschen erhalten. Das sind 3,5
6 Millionen Jahre alt. Und hier sieht man, wie aufrecht gehende Vormenschen vor 3,6 Millionen Jahren, also auf zwei Beinen hier dahergekommen sind. Ja. Und datiert werden kann das deswegen physikalisch, weil diese Fußabdrücke durch vulkanische Aschen zugedeckt wurden, die man also radiometrisch datieren kann. Es gibt ein Fossil aus Äthiopien, das ist auch berühmt geworden, namens Lucy. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Also das sagt man immer, das ist fast vollständig. Also ich würde sagen, es sind ungefähr 35% sind vorhanden. Da das aber so ein Skelett ist, ja, kann man spiegeln links und rechts, ja, dann hat man schon ungefähr 60, 70. Ja. Okay, den Rest denkt man sich dann dazu. Also dieses Skelett ist deswegen berühmt geworden, weil man da zum ersten Mal sieht, wie der aufrechte Gang eigentlich begonnen hat. Nämlich nicht mit langen Beinen, die wir heute haben, sondern mit langen Armen. Ja. Also diese Arme sind so lang wie bei uns heute, ja, aber die Beine sind relativ kurz. Ja. Und das heißt also, dieser aufrechte Gang mit den langen Beinen hat sich eigentlich erst entwickelt, nachdem der aufrechte Gang schon da war. Diese langen Beine haben sich verlängert, um Energie zu sparen im Lauf der letzten 5 Millionen Jahre. Gut, also das so ein paar wichtige Funde. Die Frage ist aber, woher kommt das alles? Was ist der Ursprung dieser ganzen Geschichte? Und da gehe ich noch ein bisschen weiter zurück. Da gehe ich jetzt 13 Millionen Jahre zurück. Das ist ein Fossil, das ist eigentlich sozusagen der erste Menschenaffe oder der älteste Menschenaffe, den wir kennen. Und interessanterweise, da steht, der heißt Pierolapithecus und jetzt Catalaunicus. Also der kommt gar nicht aus Afrika, sondern aus Katalonien. Allerdings ist vor 15 Millionen Jahren ist die afrikanische Platte mit der iberischen kollidiert, wie wir sagen. Also das sind 3 Zentimeter im Jahr. Das dauert dann schon eine Weile, bis das kollidiert. Auf jeden Fall gab es eine Landverbindung und die afrikanischen Menschenaffen sind ausgewandert, expandiert. Und deswegen finden wir die, weil da die Haltung in Spanien sehr viel besser ist als in Afrika, finden wir die zum großen Teil in Spanien, obwohl sie ursprünglich aus Afrika stammen. Also was ich damit sagen will, ist, wir können hier sehen, wie diese Grundkonstruktion gewesen ist, dieser Menschenaffen. Und ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Knochen durch, das machen wir jetzt nicht. Also ich will nur zwei Dinge erwähnen. Diesen Knochen hier, das ist ein Lendenwirbel. Ja? Das sind also die Wirbel hier an den Stellen, wo keine Rippen sind. Ja? Das heißt, das sind die Lendenwirbel und dieser Wirbel ist ganz besonders kräftig und stark gebaut. Das heißt, diese Wesen konnten sich in der Lendenwirbelsäule aufrichten. Also nicht unbedingt aufrecht gehen, aber aufrichten. Das war die Grundkonstruktion der Menschenaffen, sich aufrichten können. So, und hier die Fingerknochen, die sind also nicht etwa gebogen, wie das bei hangelnden Menschenaffen der Fall ist, sondern die sind gerade. Also diese geraden Fingerknochen sagen uns, dass diese Konstruktion, und wir reden ja von biologischen Konstruktionen, die was Bestimmtes leisten können, ja, also wir analysieren das eigentlich genau als Konstruktion. Also was diese Konstruktion nicht leisten kann, ist hangeln. Ja. Mit anderen Worten, die sind nie gehangelt. Unsere Vorfahren sind nie gehangelt. Also es steht in allen Büchern, unsere Vorfahren seien gehangelt, aber das Fossil zeigt, das ist nicht so. Ja. Sondern das Hangeln ist möglich, ist wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, sondern das Hangeln ist mehrmals unabhängig voneinander entstanden bei den Menschenaffen. Und wie gesagt, unsere Hauptanalysen, die wir machen in dieser Wissenschaft, sind eigentlich Konstruktionsanalysen. Also wir versuchen eigentlich herauszufinden, was eine solche Konstruktion überhaupt zu leisten in der Lage ist. Und die Veränderung dieser Konstruktion, das geht natürlich über viele Generationen. Also wir rechnen damit, dass das so vielleicht, naja, schon ein paar tausend Generationen braucht, also mindestens mal 5000 Generationen, 5 bis 10.000 Generationen, um dann irgendwas Neues hervorzubringen. Wenn Sie jetzt denken, das ist viel, das ist also nicht besonders viel. Also 10.000 Generationen, das sind eine Generation, vielleicht 20 Jahre würde man hier rechnen, das sind 200.000 Jahre, das ist relativ wenig. Und das vielleicht, weil vorher schon angeklungen ist, dass wir es hier mit großen Zeiträumen zu tun haben. Also unser Hauptverständnis dafür, für das, was ich hier erzähle, das hat ja mit Zeit zu tun. Ja. Wir können uns das nicht vorstellen. Also wir können uns sozusagen die Elterngeneration vorstellen, die Großelterngeneration. Urgroßeltern wird schon schwierig. Und Ururgroßeltern, weiß nicht, kennt irgendjemand seine Ururgroßeltern? So, da hört es schon auf. Das heißt also, wir haben vielleicht 2, 3 Generationen persönliche Erfahrungen und wir können mit Hunderten oder von 1000 Generationen nichts anfangen. Aber trotzdem passiert es. Ja. Genauso wie sich Kontinente bewegen. Kontinente wie gesagt, das ist ungefähr so, wie die Fingernägel wachsen. So bewegen sich auch Kontinente 2-3 Zentimeter im Jahr. Und wenn Sie drauf gucken, sehen Sie nichts. Ja? Wenn Sie vorm Himalaya stehen, sehen Sie auch nichts. Aber es passiert. Ja? Und das heißt also, wir haben da wirklich ein Zugangsproblem. Und manche Menschen schließen daraus, dass dann da eben nichts passiert. Ist aber nicht so. Es passiert natürlich was. Und deswegen denken wir in vielen Generationen. Ja? Deswegen werde ich ab und zu mal Ihnen nicht Jahreszahlen nennen, sondern sagen, so und so viele Generationen hat das gedauert. Okay, also wir denken, es gab dann eine Phase so von ungefähr 10.000 bis 20.000 Generationen, wo dann tatsächlich der aufrechte Gang entstanden ist aus diesen Lebewesen, die nun, wie gesagt, zwei Dinge konnten, nämlich sich aufrichten, ja, und eins nicht konnten, nämlich hangeln. Übrigens, die konnten noch was anderes nicht. Die konnten nämlich nicht schwimmen. Das wird gleich wichtig. Also Primaten können alle nicht, aber Menschenaffen können nicht schwimmen, Menschen auch nicht. Wir müssen das hier lernen. Menschenaffen können das auch lernen. Wir werden gleich sehen, warum das wichtig wird. Also, wie ist der aufrechte Gang entstanden? Da gibt es mindestens 10 verschiedene Hypothesen dazu. Eine ist meiner Meinung nach die interessanteste, nämlich ausgehend von der Tatsache, dass der tropische Regenwald in Afrika ursprünglich mal von der Westküste Afrikas bis ganz zur Ostküste ging. Das war bis vor ungefähr 10 Millionen Jahren der Fall. Das war alles tropischer Regenwald. In diesem tropischen Regenwald haben diese Menschenaffen gelebt, von denen wir eben gehört haben, die also sich aufrichten konnten und zum Teil auch auf Bäume geklettert sind, aber nicht gehangelt. So. Und jetzt sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, ja, ich sage immer wieder, nicht gehangelt, damit das hängen bleibt, ja. Wenn Sie das lesen irgendwo, nein, dann sagen Sie, nein, sind nicht gehangelt. Okay. Das dauert aber immer, Sie wissen ja, das dauert, bis es in Lehrbücher, vor allem Schulbücher kommt, dauert es meistens 10 Jahre. Weil da will mir immer sicher gehen, dass das Wissen abgesichert ist und so. Okay, also auf jeden Fall, es sind dann zwei Dinge passiert seit ungefähr 8 Millionen Jahren. Nämlich einerseits gab es eine weltweite Klimaabkühlung, weltweit. Und andererseits ist der afrikanische Graben entstanden, dieses afrikanische Riftsystem. Und zwar hat sich das vorgearbeitet vom Jordangraben durch das Rote Meer, heute durch Äthiopien bis hier nach Mosambik. Das ist der afrikanische Graben, 5000 Kilometer lang. Und Sie wissen, wo ein Graben ist, da sind auch Grabenschultern. Ja, das ist wie im Oberrheingraben, da haben wir auch die Grabenschultern, da sind die nur nicht so hoch. Also da ist Schwarzwald und Vogesen oder so, oder Odenwald und Pfälzerwald auf der anderen Seite. Also das sind natürlich keine so dollen Grabenschultern. Also hier sind die ja zum Teil 5000 Meter hoch. Ja. Ansonsten geologisch ist es sehr ähnlich wie im Oberrheingraben. Natürlich, hier gibt es keine zwei Autobahnen, die da durchführen und so. Aber an sich ist es ein typisches Grabensystem wie im Oberrhein, wo sie Grabenschultern haben, die dann dieses regionale Klima noch beeinflussen, sodass es dann noch zusätzlich trocken wird. Und diese zunehmende Abkühlung und die Trockenheit, die führt dann dazu, dass der tropische Regenwald sich sehr stark zurückzieht, nämlich auf dieses Gebiet, wo er heute ist. Und da drumherum, da entsteht was völlig Neues, was es bis dahin überhaupt nicht gegeben hat. Eins der bis heute größten zusammenhängenden Ökosysteme der Welt, und das sind die afrikanischen Savannen. Die entstehen hier. Ja, das sind 5 Millionen Quadratkilometer Savannen. Wenn man Savanne hört, dann denkt man manchmal Gras. Ja, Gras-Savanne, wenn man das im Fernsehen sieht, ist auch nicht richtig. Also Savanne ist definiert, da steht immer ein bisschen Gras, aber da können jede Menge Bäume stehen. Es gibt Waldsavannen, es gibt Buschsavannen. So, und vor allem gibt es hier Gewässer. Und die werden jetzt wichtig, denn diese Menschenaffen, die im tropischen Regenwald leben, die dann an die Peripherie gedrängt sind, weil der tropische Regenwald ja zurückgeht, die müssen die Nahrung, die sie aus dem tropischen Regenwald kriegen, ersetzen durch was anderes. Ja, im tropischen Regenwald gibt es vor allem Früchte und die gibt es nun in den Savannen nicht. So. Aber es gibt die Gewässer und deswegen gehen wir davon aus, dass die Nahrung, die auch bestimmte Nährstoffe enthält, ja, aus den Gewässern kam. Also zum Beispiel Algen oder Muscheln oder sowas. Also Fische ist schwierig mit der bloßen Hand zu fangen. Auf jeden Fall könnte man sich das folgende Szenario vorstellen. Und das ist die Uferhypothese, die ich Ihnen jetzt erzähle. Das ist eine Hypothese zum aufrechten Gang, meiner Meinung nach die interessanteste. Nämlich, dass diese Menschenaffen, ja, die nun Nahrung in Gewässern gesucht haben, die nicht schwimmen konnten, sich aber aufrichten konnten, in diese Gewässer gehen, Nahrung suchen und dabei im Grunde aufrecht stehen. Ja, und man hat die Experimente gemacht mit Schimpansen, wenn sie Schimpansen nehmen, die rennen ja ab und zu mal aufrecht, aber wenn sie in ein Gewässer gehen, dann laufen die ganz normal auf zwei Beinen. Ja, das ist also die Uferhypothese zum aufrechten Gang. Nicht zu verwechseln mit der sogenannten Wasserhypothese, die gibt es auch sage ich Ihnen in der Vollständigkeit halber, die spielt im Roten Meer. Ja, da wird gesagt, unsere Evolution hat komplett im Roten Meer stattgefunden, 2 Millionen Jahre. Also dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis. Aber wir haben zum Beispiel Unterhautfettgewebe wie wasserlebende Säugetiere. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass eine Phase unserer Evolution eben hier mit der Nahrungssuche im Wasser beschäftigt war. So, jetzt ist die Frage, gibt es denn Hinweise dafür? Ja, gibt es. Es gibt also 3 Fossilien in dem Zeitraum zwischen 8 und 5 Millionen Jahren. Also eins aus Kenia, ein Fossil aus Äthiopien, ein Fossil aus dem Tschad. Und alle 3 zeigen, dass sie aufrecht gegangen sind. Also hier sieht man es am Oberschenkelhals, ja, hier an den Langknochen. Woran man das am Schädel sieht, habe ich Ihnen vorher gesagt, nämlich an der Ansatzstelle des Rückenmarks. Ja. Das heißt, die sind alle aufrecht gegangen. Jetzt gibt es eine Riesendiskussion bei den Kollegen. Ja, wer hat denn jetzt den aufrechten Gang erfunden? Also, wenn Sie meine Meinung hören wollen, die haben alle den aufrechten Gang erfunden. Denn das war ja eine sozusagen eine Strategie, eine Konstruktionslösung in dieser Umgebung, die einen Selektionsvorteil geboten hat. Insofern glaube ich, dass der aufrechte Gang einfach mehrmals entstanden ist, ganz einfach. Und dieses Missing Link, was man immer sucht, gut, Sie wissen ja, ein Missing Link ist eh schwierig, weil wenn es gefunden wird, ist ja nicht mehr missing. Insofern ist es so, dass wir, glaube ich, da eigentlich die Lösung haben, dass der aufrechte Gang sozusagen als sinnvolle Konstruktion in diesem Gebiet eben mehrmals entstanden ist. Also die sogenannte Uferhypothese. Gut. Was wir dann haben, ist, wir haben vor ungefähr 4 bis 5 Millionen Jahren haben wir dann also Menschenaffen, die am Rande des tropischen Regenwalds leben, ja, aufrecht gehen. Nahrungsaufnahme ist separat. Es gibt also keinen Hinweis auf Nahrungsteilung. Das kommt erst viel später, das kommt erst vor ungefähr 2 Millionen Jahren. Und letztendlich sind das Menschenaffen, die eigentlich auch aussehen wie Menschenaffen, nur mit 2 ganz großen Unterschieden. Einen habe ich Ihnen schon genannt, sie gehen aufrecht. Und der 2. Unterschied, den sehen Sie hier. Da fehlt was. Wenn Sie einen Menschenaffen hätten, da hätten Sie hier riesige Eckzähne. Ja? Die Eckzähne sind reduziert. Am Anfang der Entwicklung entsteht nicht nur der aufrechte Gang, sondern die Eckzähne werden reduziert gleichzeitig. Die Reduktion der Eckzähne, was bedeutet das? Wofür sind Eckzähne da bei den Menschenaffen? Also natürlich für Drohgebärden. Und wer wird bedroht? Also kürzlich hatte ich eine Prüfung, da habe ich die Frage gestellt, da kam die Antwort, wilde Tiere. Nein, natürlich nicht wilde Tiere, sondern die Männchen bedrohen die Männchen. Warum? Weibchen werden monopolisiert. Das heißt also, es geht darum, das ist eine gewisse Aggression im Spiel. Ja, und diese Aggression wird ersetzt durch Attraktivität in der Frühphase der Menschheit, und zwar durch die Verbreiterung der Wangenknochen. Wir haben das publiziert, da hat die Bildzeitung dann ganz viele so Schauspieler abgebildet mit breiten Wangenknochen, hat gesagt, ja, so ist das. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist tatsächlich so, dass am Anfang dieser Entwicklung Attraktivität Aggression ersetzt und vor allem Kooperation ersetzt sozusagen dieses Machtgefüge bei den Schimpansen. Ich weiß nicht, ob Sie diese schönen Filme kennen, sage ich mal zwischendurch mit Experimenten, also mit, wenn Sie zum Beispiel 2 Schimpansen nehmen, oder 2 Kinder, ja, und sie haben die Aufgabe, also sind so 2 Öffnungen, wo man durchgucken kann, und dahinter ist so ein Tisch und da liegt eine Banane drin oder 2 Bananen drauf, sagen wir mal, ja, und jetzt kann aber nicht einer einzeln den Tisch ranziehen, sondern man muss kooperieren, um den Tisch ranzuziehen, ja. Also wenn Sie das mit Kindern machen, ja, da gucken die da rein und dann geht der eine rein, der andere merken die und ziehen die den Tisch ran und dann holen die ja die Bananen raus, kriegt jeder eine, ist alles okay. So, wenn Sie das mit Schimpansen machen, die können das auch, überhaupt kein Problem. Die spielen auch ein bisschen rum, dann lag der eine rein, der andere. Jetzt kommt aber der Unterschied. Dann ziehen die den Tisch gemeinsam her und einer von den Schimpansen ist schneller, nimmt beide Bananen und isst beide auf. Ja? Und das ist der entscheidende Unterschied in der Beginn der Kooperationsfähigkeit bei diesen frühen Menschen. Also ich würde sagen, das ist sehr früh angelegt und das ist der eigentliche Selektionsvorteil neben den biologischen Vorteilen, diese Entwicklung im Sozialverhalten hin zu kooperativen Verhalten. So, jetzt zeige ich Ihnen den Rest in 30 Sekunden, dann sind wir eigentlich schon fertig. Nein, nicht ganz, aber fast. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, was jetzt passiert ist. Also in 7 Millionen Jahren, nur in der Schädelentwicklung, also erst verkleinern sich die Eckzähne, dann stellt sich das Gesicht gerade, ja. Dann kommt das Kleinhirn hinten runter, das ist also die motorische Steuerung, auch für die Sprache und so weiter. Dann verschwinden die Augenüberwülste und erst ganz am Schluss entsteht das große Gehirn. So. Das ist der Ablauf. Wenn Sie das so sehen, wo kann man denn da eine Grenze machen? Kann man irgendwo eine Grenze machen? Die Antwort ist nein. Ja. Das heißt, wenn man jetzt alles hätte, was mal gelebt hat an Hominiden und so weiter, da könnten wir überhaupt keine Grenze machen. Ja. Wir sind eigentlich froh, dass es Fundlücken gibt, ja, damit wir da noch so Schubladen haben, wo wir das so ein bisschen abgrenzen können. Die Frage ist nur, wenn das ein lückenloser Prozess ist, welche Handhabe haben wir jetzt, um sozusagen aus diesen Menschenaffen, wir wissen jetzt, die gehen aufrecht, haben aber noch ein kleines Gehirn, haben reduzierte Eckzähne, den Mensch entstehen zu lassen. Ja, so, und das ist eigentlich jetzt eine Geschichte, die eigentlich innerhalb von 200.000 Jahren stattfindet. Zwischen 2,6 und 2,4 Millionen Jahren können wir eigentlich ziemlich genau eingrenzen. Das sind 200.000 Jahre, das sind 10.000 Generationen. Und da passiert etwas Dramatisches, nämlich plötzlich, also wie gesagt, wenn ich plötzlich sage, dann innerhalb 5.000 Generationen, 6.000 Generationen, das ist plötzlich für uns, entstehen aus diesen Vormenschen, die wir jetzt kennengelernt haben, zwei grundlegend verschiedene Konstruktionen, biologische Konstruktionen. Das eine ist der Typ Nussknacker-Mensch, ja. Ja, ich sage auch, wieso der so heißt nachher. Und das andere, und das entsteht gleichzeitig, ist der Mensch, die Gattung Mensch, ja. Gattung Homo, zu der wir ja auch heute gehören. Also das ist eine Gleichzeitigkeit der Ereignisse, ja, die wir da nachweisen können, die unserer Meinung nach nicht zufällig ist. So, jetzt haben wir natürlich geguckt, was passiert denn in dieser Zeit zwischen 2,6 und 2,4 Millionen Jahren. Und da ist es so, da haben wir, also natürlich, das passiert in Afrika. Und jetzt haben wir Folgendes festgestellt. Also Afrika hat ja auch Jahreszeiten, so wie hier im Raum, aber eben nicht kalt und warm, sondern trocken und feucht. Und es gibt in den trockenen, feuchten Jahreszeiten ein komplett unterschiedliches Nahrungsangebot. Also in den Regenzeiten gibt es also Blüten, Blätter, Früchten, Termite und so weiter, kleine Säugetiere, die man da zu sich nehmen kann. In den Trockenzeiten ist das überwiegend hartfasrige, hartschalige Nahrung. Klar, vielleicht mal noch den einen oder anderen Fisch oder so, aber auf jeden Fall hartfasrige, hartschalige Nahrung. Jetzt gab es zwischen 2,6 und 2,4 Millionen Jahren, das wissen wir aus geologischen Untersuchungen, gab es eine Phase, wo die Regenzeiten fast völlig ausgeblieben sind in Afrika. Das heißt, also dieser Teil der Nahrung, den gab es überhaupt nicht, diese 10.000 Generationen lang. Ja, und was mache ich jetzt? Jetzt gibt es bei allen Säugetieren in Afrika, wir können das nicht nur bei den Menschen sehen, die da entstehen, sondern auch bei den Buschschweinen, bei den Antilopen und so weiter, die entwickeln einen dicken Zahnschmelz. Warum? Weil das eine Konstruktion ist, mit der man hartfasrige, hartschalige Nahrung kleinkriegen kann. Und jetzt bei den Menschen passiert genau dasselbe. Da entwickelt sich innerhalb von diesen paar tausend Generationen die Konstruktion Nussknacker. So. Und zwar ist es so, das Gesicht wird unheimlich breit, die Wangenknochen sind sehr mächtig, die Zähne sind dreimal so groß wie bei uns heute. Und vor allem gibt es hier einen Knochenkamm hier oben. Ja? Was bedeutet dieser Knochenkamm? Der bedeutet, dass die Kaumuskulatur, und die können Sie fühlen bei sich hier, diese äußere Kaumuskulatur, die hört bei Ihnen hier irgendwo auf, die wächst bei denen auf den Schädel und stößt von beiden Seiten in der Mitte hier zusammen. Riesige Muskelpakete entwickeln die im Lauf dieser paar tausend Generationen, um diese hartfasrige, hartschalige Nahrung klein zu kriegen. Nussknacker, ja, okay. Und das ist übrigens eine biologische Evolution. Also da muss ja Information weitergegeben werden, um so eine Evolution ablaufen zu lassen. Wie wird die Information weitergegeben? Über die Gene, ja, von Generation zu Generation zu Generation, sozusagen mit Selektion. Das sind ja zufällige Änderungen, die dann selektiert werden, weil sie sozusagen besonders fortpflanzungsfähig sind. So funktioniert Evolution über ein paar tausend Generationen. So, da entsteht diese Konstruktion Nussknacker. So, und wenn das das Einzige gewesen wäre, was entstanden ist, gut, dann wäre es auch ein Erfolg gewesen, aber es ist noch was anderes passiert. Und das ist das Entscheidende. Genau zum selben Zeitpunkt gibt es eine andere Lösung für diese Herausforderung hartfasrige, hartschalige Nahrung. Und das sind nämlich die ersten Steinwerkzeuge. Das heißt, mit diesen Steinwerkzeugen, ja, wird die hartfasrige, hartschalige Nahrung außerhalb des Körpers zerkleinert. So, und das ist der Beginn der Technik. Ja, und das kann man ganz genau festmachen auf diesen Zeitpunkt. Also wenn Ihnen das so ungenau ist, 200.000 Jahre, muss ich Ihnen sagen, also für uns ist das super. Ja, das ist wie Adam und Eva so ungefähr. Ja, so genau, also 10.000 Generationen, da kann man das festmachen. Da entsteht zum ersten Mal Technik. So, und interessant ist jetzt hier, dass natürlich diese Steine, das sind ja Betriebssysteme, wenn Sie so wollen. Also ja, die waren, okay, ich gebe zu, die waren 1 Million Jahre lang stabil. Sie wissen ja, wie schnell diese sich hier ändern heute. Aber das ist nichts anderes, das ist genau der Anfang. Hier ist Information gespeichert, zum ersten Mal extern, außerhalb vom Gehirn, Information gespeichert. Zum Beispiel die Art und Weise, wie die Werkzeuge beschaffen sind, sagt etwas darüber aus, wofür sie benutzt werden. Externe Informationsspeicherung. Und im Grunde genommen ist das eigentlich der Beginn der Menschwerdung. Und das sieht man ganz klar, man kann Mensch und Technik nicht voneinander trennen. Ich sehe das, ich lese das immer, man müsse das voneinander trennen, das eine Seite. Nein, kann man nicht. Es gibt hier diesen Zeitpunkt, da ist das verknüpft. Es gibt kein Mensch ohne Technik, es gibt keine Technik ohne Mensch. Und genau in diesem Zeitpunkt passiert das. Ja, dass nämlich aufgrund von Umweltverhältnissen, von Klimaverhältnissen, sich diese Technik etabliert. Und das ist der Beginn der kulturellen Evolution. Und seit diesem Zeitpunkt sprechen wir dann nicht mehr von einer biologischen Evolution alleine, sondern von einer biokulturellen Evolution des Menschen. Das ist seit 2,5 Millionen Jahren, da hat das angefangen. So, und letztendlich, wenn Sie so wollen, diese Werkzeuge, diese Technik, die macht ja zunehmend Unabhängigkeit von der Umwelt. Also die macht unabhängig von der Umwelt. Aber die zunehmende Unabhängigkeit von der Umwelt aufgrund dieser Technik wird natürlich teuer bezahlt. Ja? Nämlich durch eine zunehmende Abhängigkeit von der Technik, ja, mit anderen Worten, oder ja, von diesen Steinen jedenfalls, ja, also mit anderen Worten, das ist durchaus ein Doppelspiel. Also je mehr kulturelle Evolution, je mehr Technik, je mehr Werkzeuge, desto mehr kann ich Umweltgrenzen überwinden, ja, aber ich werde dann natürlich von der Technik abhängig oder von der Kultur. Und genau das ist unsere Situation heute. Und wenn Sie fragen, wo das begonnen hat, hier hat es begonnen, in Afrika, vor 2,6 bis 2,4 Millionen Jahren. Gut, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt dann sozusagen, dass die kulturelle Evolution dann einen ganz wesentlichen Punkt ausmacht für die Evolution des Menschen. Dann kommt sehr schnell danach, kommt also Nutzung von Feuer, ja, mit vorausschauendem Bewusstsein und so weiter. Das kommt alles praktisch relativ schnell nach dieser ersten Entstehung der ersten Werkzeuge. Ja. So, und dann haben wir also, wie gesagt, die Hominiden sind hier entstanden. Dann gab es erste Ausbreitungen vor 3 Millionen Jahren, vor 3,5 Millionen Jahren in das südliche Afrika, in das nordöstliche und in das westliche Afrika. Das können wir alles rekonstruieren aufgrund von Funden. Wir haben dann die Entstehung der sozusagen dieser Nussknackermenschen und auch der Gattung Mensch im östlichen Afrika oder im äquatorialen Afrika vor 2,5 Millionen Jahren. Wir haben verschiedene Wanderungsbewegungen. Und dann haben wir spätestens vor 2 Millionen Jahren verlassen die ersten Menschen Afrika. Also wenn ich sage Wanderung, dann ist das natürlich nicht so, dass die jetzt hier da beschließen, hier, wir gehen jetzt auf Wanderschaft nach Südostasien oder so, ja, auf die Insel Java, sondern das sind ganz langsame Expansionen. Man sagt immer Wanderung, aber eigentlich sind es Expansionen. Wir rechnen damit ungefähr 5 Kilometer pro Jahr. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, jetzt sich, ja, was weiß ich, Nairobi, Peking, wie weit ist das? 10.000 Kilometer? Ist auch egal, ist einfacher zu rechnen jetzt. Also wenn man sagt, 5 Kilometer pro Generation, 10.000 Kilometer, dann hat man halt 2.000 Generationen, ja, und dann ist man da. Und das sind 40.000 Jahre, ja, das ist wenig. Das sind 40.000 Jahre und wenn Sie gucken im Sediment, also in den Gesteinen, da ist das so wenig. Das ist eigentlich für uns überhaupt kein Problem, das zu erklären. Und auch übrigens die Überwindung von manchen dieser Meeresstraßen da, wenn man das andere Ufer sieht, ist das kein Problem. Das ist ja nicht so, dass die da ankommen und sagen, hier, wir müssen sofort darüber, sondern die sitzen halt da, 5 Generationen, meinetwegen auch 10 oder 20 oder meinetwegen 50 Generationen, bis dann mal einer es wagt, da mit einem Floß oder irgendwas darüber zu gehen. So, also diese Ausbreitung, die passiert dann relativ schnell aus Afrika heraus, nach der Erfindung der Technik vor 2,5 Millionen Jahren. Und dann wird Südostasien besiedelt, dann wird auch der Kaukasus übrigens sehr früh besiedelt. Und Mitteleuropa wird zum ersten Mal von Menschen oder Zentraleuropa vor ungefähr 800.000, 700.000 Jahren besiedelt. Und Sie kennen ja diesen berühmten Fund, der Heidelberger Unterkiefer. Ja, also nicht gefunden, stand mal im Heidelberger Telefonbuch, steht es aber nicht mehr, stand drin, dieser Unterkiefer wurde gefunden in einer Mauer bei Heidelberg. Das ist aber nicht so, sondern wurde natürlich gefunden in der Ortschaft Mauer bei Heidelberg. Heißt Homo heidelbergensis. Übrigens, sehen Sie die Jahreszahl hier, 1907. Also ich glaube, dass die Fälschung, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, von 1913, wurde nicht nur dadurch beeinflusst, dass man die Wiege der Menschheit also jetzt zurückholen wollte nach England, sondern auch durch diesen Fund in Deutschland, ja, ganz klar. So, und wie gesagt, das hieß dann, also das ist jetzt Adam, ja, aber ich zeige Ihnen jetzt mal einfach ein paar Funde, die da so gemacht wurden in den letzten 100 Jahren, die alle immer den Anspruch erhoben haben, sie hätten irgendwas mit dem Ursprung der Menschheit zu tun, also Neandertaler, hier Kappe, das ist auch in Afrika 1921, der Steinheimer, hier in der Nähe, 1933, Sangiran, oder übrigens, der ist hier im Museum, im Naturkundemuseum. Okay, dann also Griechenland, dann hier Olduvai, die Olduvai-Schlucht, dann Sangiran, Südostasien, dann die Funde von Richard Leakey vom Ostufer des Turkana-Sees, dann Funde aus Äthiopien, also West-Turkana, Turkana-See, dann Spanien, berühmte Funde in den 90er Jahren und dann die ganz tollen Funde aus Dimanisi, aus Georgien, mit die beste Fundstelle, die wir heute haben in Europa. Und dann, weiß nicht, ob Sie das gehört haben, die kleinen Schädel von der Insel Flores, die Flores-Menschen, die ein sehr, sehr kleines Gehirn haben, kaum 600 Kubikzentimeter. Große Frage, was das ist. Okay, ich wollte Ihnen nur mal ein paar Funde zeigen aus den letzten 100 Jahren. Jetzt ist die Frage, was können wir damit machen? Also ich könnte jetzt Ihnen die Anatomie erklären, also, aber das dauert zu lang. Also wir sortieren die jetzt einfach mal, ja, nach zwei Prinzipien. Also es gibt zwei Grundordnungen in der Paläontologie. Das eine ist das geologische Alter. So. Gut, man kann es auch nach Funddatum sortieren, aber das bringt nicht so viel. Ich meine, wenn ich meine Bibliothek nach Farbe sortiere, dann kann ich auch das. Okay, also was auf jeden Fall was bringt, ist das geologische Alter. Wir sortieren das jetzt mal. So, jetzt ist also hier 2 Millionen, 1,5, 1 Million, 500.000, 250, 50.000. So, und jetzt, was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir unser Heidelberger hier, der ist irgendwo in der Mitte bei 500.000, 600.000 Jahren. Es gibt nun Funde, die viel älter sind. Das heißt also, unsere Geschichte geht mindestens diese 2 Millionen Jahre zurück. So, und jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, das zu ordnen. Und das ist die geografische Lage. So, wir lassen jetzt dieser Funde. So, wir lassen jetzt das Alter gleich und sortieren jetzt einfach nur nach geografischer Lage. Und was sehen wir da? Also hier ist Europa, das sind die Funde aus Europa hier links, das sind die aus Afrika in der Mitte und das sind die aus Asien. Und was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir zwei Dinge, nämlich es gibt in Afrika eine lückenlose Entwicklung, lückenlos, innerhalb von Afrika, und zwar von den ältesten Angehörigen der Gattung Mensch bis zum Homo sapiens. Bis zum Homo sapiens. Dafür brauchen wir weder Europa noch Asien. Ja? Brauchen wir nicht. Die Entwicklung von Homo sapiens passiert in Afrika. So, und in Europa passiert natürlich auch was, sehen wir ja, da passiert ja was, aber das ist eine eigenständige Entwicklung, die da passiert, nämlich hin zu den sogenannten Neandertalern, Europäern, die hier angepasst waren, aber die mit Homo sapiens nichts zu tun haben. Denn während die Neandertaler in Europa noch längst nicht entstanden waren, auf ihrem Höhepunkt, der war nämlich erst vor 40.000 Jahren, der Höhepunkt der Neandertaler, war Homo sapiens in Afrika längst da, vor 200.000 Jahren. So, und in Asien gibt es auch eine Entwicklung, geht hin zu diesen Flores-Menschen hier. Übrigens, die Neandertaler haben bis vor 27.000 Jahren hier gelebt, die Flores-Menschen bis vor 17.000 Jahren auf der Insel Flores. Und heute gibt es aber nur noch überall diese Homo sapiens, die aus Afrika kamen und die sich dann überall ausgebreitet haben. Also weder die Flores-Menschen gibt es, noch die Neandertaler, die sind alle weg. Flores-Menschen sind interessant, habe ich schon gesagt, weil sie ein sehr kleines Gehirn haben. Ist wahrscheinlich ein Inselphänomen. Auf Inseln passieren seltsame Dinge, weiß nicht, ob Sie das wissen. Also auf Mittelmeerinseln zum Beispiel gibt es Elefanten und Hippos, die diese Größe haben, im ausgewachsenen Zustand. Elefanten, ja, Zwergelefanten. Also möglicherweise hat das damit was zu tun. Allerdings Gehirnverkleinerung ist selten. Gibt es aber auf der Insel Mallorca, ja, nicht bei Homo sapiens, nicht bei Homo sapiens, sondern bei den Mallorca-Gämsen, ja, und da dauert das aber 5 Millionen Jahre. Das heißt, wir wissen nicht genau, was da los ist, ja, mit diesen kleinen Menschen. Okay. Aber was wichtig ist, ist, dass Homo sapiens in Afrika entsteht. Allerdings in Europa leben ja die Neandertaler. Die hatten eine ausgeprägte Kultur. Sie hatten Bestattungen. Übrigens, dieses Bild ist auch historisch interessant, denn da sehen Sie, da sind Blumen im Grab, ja, Hyazinthen. Das ist eine Rekonstruktion aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, aus der Flower Power Zeit. Und da hat man, ja, und heute interpretiert man diese Hyazinthenpollen, die man da findet, als von Wühlmäusen hereingebracht. Ja, aber damals hat man das als Blumengrab interpretiert. Und da sehen Sie schon daran, wie abhängig die Rekonstruktionen auch vom Weltbild sind. Ja. In den 60er Jahren übrigens, also ja, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ging es hauptsächlich um Aggressionen in der Menschwerdung. Ja, da gab es so ganz tolle Bücher, Adam kam aus Afrika, African Genesis, alle haben sich die Schädel eingeschlagen und so weiter, mussten aggressiv sein, um zu dem zu werden, was wir heute sind. So in den 70er Jahren war es die Rolle der Frau in der Evolution. Und heute, wissen Sie, wofür wir heute hauptsächlich Geld bekommen? Wenn wir das Wort Klima in den Antrag schreiben. Also Menschen in ihrem Klima und Umweltveränderung und so weiter. Ja, das heißt also auch, die Forschung, die wir betreiben, ist nicht unabhängig von irgendeinem Weltbild, auch von einem politischen, von einem gesellschaftlichen. Übrigens, die haben auch Altenpflege betrieben. Also es gibt ein Skelett, wo man weiß, der war blind und konnte sich nicht selbst versorgen. Das heißt, also die Neandertaler hatten eine hochstehende Kultur in Europa. Sie hatten wahrscheinlich auch Sprache. Aber durch genetische Untersuchungen ist eigentlich schon seit langem klar, dass die Neandertaler nicht unsere Vorfahren waren, ja? Sondern die letzten gemeinsamen Vorfahren von uns, modernen Menschen und Neandertalern, haben vor ungefähr 800.000 Jahren in Afrika gelebt. So, und wenn man das zusammenfasst, noch mal kurz. Also es gibt sozusagen jetzt hier seit 6 Millionen Jahren diese Menschenaffen, die sich dann zu den Vormenschen entwickeln. Dann gibt es eine Aufspaltung vor 2,5 Millionen Jahren hin zu diesen Nussknackermenschen hier und zur Gattung Mensch. Übrigens, die hier, die waren überspezialisiert. Das muss man auch dazu sagen. Die waren ja überspezialisiert auf hartfaserige, hartschalige Nahrung. Überspezialisierung ist ganz schlecht. Also der Vorteil von Homo sapiens ist die Generalisierung. Die Generalisierung und sozusagen die Möglichkeit, auf diese Entwicklungen einzugehen, und zwar relativ rasch. Also die wurden gesandwiched, wir sagen gesandwiched, also sozusagen zwischen zwei Gruppen, also wahrscheinlich die waren gar nicht unbedingt in Konkurrenz mit denen hier. Die hatten zwar Technik und alles, aber die waren nicht unbedingt in Konkurrenz mit denen, sondern die waren in Konkurrenz mit anderen spezialisierten Pflanzenfressern, wie zum Beispiel Schweinen und Antilopen und so weiter. Und ja, generalistisches Verhalten ist wichtig. So, jetzt haben wir hier also nochmal ganz kurz so ein paar Faktoren der biokulturellen Evolution, also Fortbewegung, Anatomie, Gehirn, Sozialverhalten, Kommunikation und Werkzeuge. Ja, das sind alles Faktoren. Wenn man die einzeln betrachtet, wird man nie irgendwo eine Grenze festmachen können. Ja? Übrigens, die Breite der Balken soll bedeuten, wie viel passiert, zu welchem Zeitpunkt. Also vor 6 Millionen Jahren ist viel passiert in der Fortbewegung, hat sich viel verändert in der Anatomie. Heute passiert gar nichts mehr. Also wir sind seit 200.000 Jahren praktisch unverändert. Aber wo viel passiert ist, ist eben in der Gehirnstruktur, Sozialverhalten, Kommunikation und Werkzeuge. Und wenn Sie die Faktoren einzeln angucken, wie gesagt, können Sie keine Grenze festmachen. Aber es ist so, dass die Kombination dieser Faktoren, die Auswirkungen und die Überlagerung der Auswirkungen, ja, die führen letztendlich dann vor 200.000 Jahren zu etwas Neuem, nämlich zu Homo sapiens in Afrika. So, und diese Ausbreitung von dem Homo sapiens in Afrika, aus Afrika heraus, das beginnt dann vor ungefähr 150.000 Jahren, also vor 60.000 Jahren nach Australien, vor 45.000 Jahren nach Europa, dann schließlich vor 35.000 Jahren auch nach Amerika. Allerdings nicht nach Nordamerika zuerst, sondern erst nach Südamerika, denn Nordamerika war noch eisbedeckt, ja, also die Küste runter, hier Südamerika. Und dann der letzte Kontinent, der besiedelt wurde, war Nordamerika vor 15.000 Jahren. So, und im Grunde genommen ist das die letzte Ausbreitung des Menschen, und die ganze Geschichte der Menschheit ist überhaupt nur durch Ausbreitungen erklärbar, durch große Expansionen, durch Vermischungen, auch kulturelle Vermischungen großer Art. Und vielleicht ganz kurz die Frage, woher kommen eigentlich die Hautfarben, die wir heute haben in der Verteilung auf der Erde? Die kommen daher, werde ich immer wieder gefragt, durch eben entsprechende UV-Einstrahlungen. Also es ist so, dass UV-Strahlung zwei Dinge tut in der Haut. Das eine ist, sie zerstört die Folsäure. Das heißt, man muss Pigmente einbauen, damit die Folsäure nicht zerstört wird. Die ist vor allem bei Frauen in der Schwangerschaft wichtig. Das andere ist aber, die UV-Strahlung wird gebraucht, um Vitamin D herzustellen. Ja? Also Das ist jetzt also sozusagen ein biologischer Kompromiss zwischen Verhinderung von Zerstörung von Folsäure und Aufbau von Vitamin B. Deswegen ist es so, dass also mit Besiedlung der nördlichen Breitengrade eben, und das sieht man jetzt im nächsten Bild, da sieht man nämlich, wie die erwarteten Hautfarben exakt, ja, die Verteilung der UV-Strahlung wiedergibt. Also die optimale Hautpigmentierung ist exakt wie die Einstrahlung der UV-Strahlung. Das heißt also, dieser Zusammenhang ist völlig klar. Ja. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Gut, also diese Verteilung der heutigen Gruppen von Menschen auf der Welt ist zwar beeinflusst durch so bestimmte regionale Entwicklungen, allerdings, wir haben nur eine einzige Art, nämlich Homo sapiens, heute weltweit, und alle anderen Arten sind ausgestorben. Ja. So, und diese weltweite Verbreitung, die Vermischung und so weiter, betrifft natürlich auch die Erfindungen. Also ganz kurz noch vielleicht die Frage, woher kommen die Erfindungen moderner Menschen? Ja, das ist eine Riesendiskussion, die zurzeit geführt wird. Und als, ich habe ja gesagt, ich bin in Stuttgart geboren, deswegen darf ich das, was ich sage, sagen. Also, die Schwaben haben ja Verschiedenes erfunden. Und jetzt ist es halt so, dass im Grunde auch heute noch die Meinung vorherrscht, auch die Kunst wurde von den Schwaben erfunden. Ja, Sie wissen ja, Geißenklösterle, und wenn Sie nach Tübingen gehen, aufs Schloss und die berühmten ältesten Kunstwerke sehen, da wird jetzt gesagt, okay, die biologisch modernen Menschen kommen aus Afrika, aber die kulturell modernen Menschen kommen von der Schwäbischen Alb. Und ich will Ihnen, ja, nein, das ist kein Witz. Das ist kein Witz, das ist eine Riesendiskussion. Jetzt gucken Sie aber mal, was alles erfunden wurde. Also Klingen, Mahlsteine, Pigmentverarbeitung. Wenn Sie in ältere Bücher gucken, besteht, das wurde alles in Europa erfunden. Speerspitzen, Mikrolithen, ja, Begräbnisse, ja, Muschelfischen, Fernhandel, ja, Perlen und so weiter. Was es alles geht, Fischfang. Das sind alles so, sozusagen so Elemente der Erfindungen moderner Menschen. Knochenwerkzeuge, Harpunen, ja, Bergbau und Malerei. So, und also um diese Sachen geht's. Ja. Wo wurde das erfunden? Noch vor 20 Jahren, ja, hätte jeder gesagt, das kommt alles aus Europa. Heute, ja, wenn Sie gucken, ja, kommt alles aus Afrika. Alles. Ja. Der einzige Punkt ist die Malerei, ja, und möglicherweise diese Kleinkunstwerke. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Afrika, das sind vielleicht 5% untersucht. Also wenn da die Forschung weitergehen, wird das auch alles aus Afrika kommen. Also ich habe keinen Zweifel daran. So, und diese ganze Ausbreitung auch der Kultur, ja, über die ganze Welt führt ja letztendlich dazu, dass die ganze Welt besiedelt ist. Ja. Also Homo sapiens siedelt in der ganzen Welt seit 15.000 Jahren. So, dann aber hat er es vergessen, dass er da gesiedelt hat. Und werde ich Ihnen gleich sagen, was dann passiert ist. Aber kurz vorher muss ich noch sagen, es gibt noch andere Menschen, die wir kennen seit Neuestem, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Ja, zum Beispiel Denisova-Menschen. Haben Sie das schon mal gehört, den Begriff? Okay. Sage ich Ihnen, da ist ein Zahn gefunden worden, da ist eine Fingerkuppe gefunden worden. Diese Fingerkuppe, ja, niemals könnte irgendeiner von uns die anatomisch unterscheiden von Neandertalern oder von modernen Menschen. Aber sie wurde genetisch untersucht. Da wurde eine X-Woman rekonstruiert. Das heißt also, diese Denisova-Menschen sind nur durch genetisches Material aus dieser einen Fingerkuppe bekannt. Ja. Die Paläogenetik, das wird das Gebiet sein, ja, was in Zukunft sich sehr stark entwickeln wird. So, und was wir festgestellt haben, ist, dass die Neandertaler, ja, haben hier gesiedelt im Gebiet. Denisova-Menschen haben hier gesiedelt, in diesem Gebiet. Dann die modernen Menschen, Homo sapiens, kommen also aus Afrika, breiten sich aus Afrika und vermischen sich doch tatsächlich im Nahen Osten mit Neandertalern. Und jeder von uns hat 3% bis 4% Neandertaler-Gene in sich. Ja, jeder von uns, der in Europa lebt, wir werden nämlich gleich sehen, es gibt noch was anderes auf der Welt. Also dann gibt es die Ausbreitung von Homo sapiens. Und was passiert hier? Homo sapiens vermischt sich hier mit Denisova-Menschen. Und wenn Sie nach Südostasien gehen und in die Südsee, da haben die Menschen eben nicht Neandertaler-Gene, sondern Denisova-Gene. Ja, das heißt, wir verstehen langsam sehr genau, wie diese ganzen Verhältnisse waren und wie die Menschen eigentlich in unterschiedlichen Gruppen zusammengelebt haben, sich ausgebreitet haben, sich vermischt haben. Und wie gesagt, das war eine lange Story, ja, über zigtausend von Generationen. Ach so, das ist noch interessant. In Afrika gibt es das nicht. Also afrikanische Mitmenschen haben weder Neandertaler-Gene noch Denisova, denn die haben sich in Afrika ausgebreitet. Ja, ist auch klar. gibt es noch die rotwilden Menschen in China. Also da gibt es noch so viel, was völlig unbekannt ist. Also Sie werden das in den nächsten Jahren erleben, dass da noch sehr viel mehr andere Menschen beschrieben werden. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, im 14. Jahrhundert schließlich und endlich hatte Homo sapiens das völlig vergessen, dass er sich ausgebreitet hatte aus Afrika. Ja, dann gab es nämlich nicht Out of Africa mit Besiedlung der ganzen Welt, sondern gab es Out of Europe. Ja, und da wurde die ganze Welt wieder entdeckt. Und was ist heute? Heute haben wir also diese Situation. Wir haben heute globale Migrationshindernisse. Die kennen Sie ja. Hier Europa, Afrika, Südafrika, Australien, also mit Grenzsicherungen, Zäunen, Mauern und Minen. Und das ist natürlich jetzt etwas, was heute passiert, dass sich Wohlstandsregionen abschotten. Und Sie wissen ja, wie man Wohlstandsregionen erkennt, also vor allem bei Nacht durch die entsprechende Beleuchtung. Ja. Und die Frage ist halt, wie lange kann das gut gehen? Also natürlich sagen wir, das kann eine Generation, zwei, drei gut gehen, aber es kann eben nicht 10, 20 oder 100 gut gehen, auch nicht 1000. Ja. Und wir denken aber in diesen Zeitraum oder wir müssten in diesen denken. Ja. Okay, und ganz zum Schluss vielleicht noch, dass also da, wo wir arbeiten, das ist ja nun eine dieser Regionen, das sind jetzt, ich will nur ganz kurz noch zwei Sätze sagen über Forschungs- und Arbeitszusammenhänge. Also dieses Land, was erwähnt wurde, Malawi, dieses kleine Land im Südostafrika, das ist übrigens gar nicht so klein, das ist über 1000 Kilometer lang, hat einen sehr schönen See, der Malawi-See, der ist 600 Kilometer lang übrigens. Und da unten ist das wirtschaftliche Zentrum in Blantyre, da oben ist das Gebiet, wo wir arbeiten, das sind fast 1000 Kilometer. Ja? Und wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, natürlich auch etwas zu vermitteln, ja, von dieser Wiege der Menschheit Afrika. Denn das ist ja doch ein wichtiges Thema. Wenn Sie Europa des 18. Jahrhunderts, da wurde gesagt, Afrika hat keine Geschichte. Stopp, full stop. Ja. Wir wissen heute, dass Afrika eine Geschichte hat. Die längste überhaupt auf diesem Planeten mit Menschen. Und deswegen ist es uns wichtig, das zu vermitteln, weil natürlich auch das Geschichtsverständnis damit sehr verändert werden kann und verbessert werden kann. Also ich sage Ihnen nur, falls Sie da mal hinkommen nach Nordmalawi, das kann ja immer mal passieren. Da gibt es also in einer Stadt namens Karonga, haben wir ein Projekt gemacht mit einer Ausstellung, die heißt From Dinosaurs to Democracy. Also von den Dinosauriern bis zur Demokratie. Wir haben natürlich auch Dinosaurier in der Gegend, wir haben Vormenschen, wir haben Urmenschen. Und das ist sozusagen ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wir als Wissenschaftler nun auch etwas zurückgeben können von dem, was wir eigentlich dort überhaupt erarbeiten. Die letzte Ausstellung, die wir neu gemacht haben, die heißt Living Legends. Da geht es also um Opfer der Diktatur in Malawi. Das ist eine Diktatur, die wurde eigentlich in Deutschland nie diskutiert, denn das war eine pro-westliche Diktatur. Aber das aufzuarbeiten mit Zeitzeugenberichten, das ist etwas, was das Auswärtige Amt im Moment unterstützt. Aber was wir hauptsächlich machen natürlich, ist unsere eigenen Forschungen zu nutzen. Wir machen viel mit Schülern, wir machen viel mit Studenten. Es gibt also mehrere Programme da in unserem Forschungscamp, auch im Museum und so weiter, um eben dieses Wissen auch weiterzugeben. Ja, wir bilden natürlich auch Kollegen aus und Kolleginnen und so, ja, internationale Field Schools mit Studenten aus afrikanischen Ländern. Und ein neues Projekt, was ich Ihnen vielleicht am Schluss... Also da sind wir gerade dabei, da wissen wir nicht, wie das geht. Aber wir haben uns überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel in Frankfurt ein Museum hat, ja, wo ein Dinosaurier ist, man hat dasselbe, also auch ein Museum in Karonga mit einem Dinosaurier, jetzt müsste man doch eigentlich in der Lage sein, diese Museumsbesucher irgendwie miteinander zu verknüpfen. Und wie wir das machen wollen, gut, das ist also ganz einfach über Internet, über Konferenzschaltungen, ja, weil das liegt auch in derselben Zeitzone. Also das ist eine interaktive Museumsbesucherplattform, ja, Museum hoch 2. Und wir nennen das Integration durch Interaktion. Die Leute sind da, die können von sich berichten, wir sind da, wir können von uns berichten. Das, ja, ist unser nächstes großes Projekt da. So, und wenn Sie da mal hinkommen sollten, ganz zum Schluss, in dieses Museum in Karonga, dann finden Sie da also eine solche Rekonstruktion dieser Vormenschen der letzten 7 Millionen Jahre. Also ich habe noch ein bisschen was dazu getan, weil die Funde sind zwischen 6 und 7 Millionen Jahre alt. Okay. Also hier, das sind Rekonstruktionen, die sind also politisch sehr korrekt gemacht. Das sind 4 Frauen und 4 Männer dargestellt. Ja. Also hier die Ältesten, ne, mit so einer vorspringenden Schnauze, also die sind sehr alt, schon 6 Millionen Jahre alt. Da oben ist Lucy als Mann, so aus den letzten 3 Millionen Jahren. Ja, Mrs. Blaze als Frau. Ne, dann hier unsere Nussknacker, ne, Nussknacker-Menschen. Übrigens, da werde ich immer gefragt, wo ist der Knochenkamm? Der ist natürlich unter der Haut. Ja, die Haut liegt natürlich drüber. Dann haben wir hier Homo rhodolfensis, den ersten Angehörigen der Gattung Mensch und so. Und hier, ja, das hier sind die ersten, die aus Afrika ausgewandert sind. Homo erectus, die Frühmenschen. Ja. Und wenn die Leute da ins Museum kommen und sagen, huch, die sind ja alle dunkelhäutig. Ja, natürlich. Denn die helle Hautfarbe ist erst entstanden bei der Besiedlung der nördlichen Breitengrade hier. Das ist eine Neandertalerin hier. Ja. Okay. Und was wir nicht rekonstruiert haben, das wollte ich eigentlich jetzt sagen, ist natürlich Homo sapiens. Ja. Denn wir sind ja alle Homo sapiens. Also was Sie jetzt da machen können, ist, Sie können sich da dahinter stellen, hier, ja, können da von hinten durchgucken und können sich dann mit Ihrer ganzen Familie fotografieren lassen. Vielen Dank.
Im D-Radio-Wissen-Hörsaal, da ging es heute um die Geschichte der Menschheit und um die Tücken der anthropologischen Forschung. Vorgetragen hat Friedemann Schrenk, Paläoanthropologe aus Frankfurt. Aufgezeichnet wurde sein Vortrag am 11. Juni 2015 im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum und zwar im Rahmen der Reihe Gene, Geist, Cyborg – Wer sind wir Menschen? Eingeladen dazu hat ihn die Daimler-Benz-Stiftung. Und die Reihe läuft übrigens noch. Ein Link dazu findet ihr auf unserer Homepage. Ja, und morgen wird es im Hörsaal wieder technisch. Wie immer am dritten Sonntag im Monat gibt es den digitalen Salon zu hören. Und da geht es diesmal um Computerspiele und ihre Chancen, also wie sie zum Beispiel unsere Gesundheit, Bildung oder auch unsere Leistungsfähigkeit verbessern können. Ich sage Tschüss für heute. Katrin Ohlendorf war das. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.